Ja, auch der fortgeschrittenen Zeit halber gibt es trotzdem noch eine Predigt. Ich habe in Hermeneutik gelernt, also im Predigtlehre-Seminar, dass man im Laufe der Predigt doch irgendwie irgendwas einbaut, so eine Art Eyecatcher für die Ohren, um zu gucken, ob die Gemeinde noch wach ist. Ja? Einer davon wäre zu sagen nach einer halben Stunde, das war mein erster Punkt von drei, darauf gehe ich später noch ausführlicher drauf ein. So wird es hoffentlich heute nicht. Aber der Witz ist immer wieder gut. Ich bin in einer Gemeinde aufgewachsen, wo wir einen Pastor hatten, der locker mal 45, 60, 90 Minuten predigen konnte und darin ungefähr 1 Million Bibelworte reingelegt hat. Ich bin gut geschult. Er war begeisternd. Man konnte ihm gut zuhören. Das war nicht das Thema. Aber manchmal dachte ich mir so als Teenie, oh, jetzt ist auch mal gut. Deswegen versuche ich heute kurz und knackig zu predigen und trotzdem das zu sagen, was Gott auf dem Herzen ist. Das ist sozusagen die große Herausforderung eines jeden Predigers. Und zwar liegt es heute nahe, dass ich über den Segenstext spreche. Ich weiß nicht, ob ihr aufgepasst habt. Wer weiß noch, wo der Segensvers für Timo stand? Sprüche 3, Vers 5 und 6 oder 7, ja, 5 bis 6. Und da steht, vertraue vom ganzen Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Denke an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Ein spannender Vers, ich glaube ein guter Vers für ein junges Leben, aber auch ein herausfordernder Vers, gerade für uns. Vertraue vom ganzen Herzen auf den Herrn und verlasse dich nicht auf deinen Verstand. Wir sind Deutsch und wir mögen unseren Verstand. Verstand ist ein sehr hohes Gut in Deutschland. Wir sind von der Aufklärung sehr stark geprägt. Von René Descartes, der gesagt hat, cogito ergo sum. Ich denke, also bin ich. Von Immanuel Kant, der uns ein logisches Denken lehrte, der Denken und Wissenschaft von allem Emotionen und Glauben trennte. Er schuf zwei sogenannte Sphären, die öffentliche Sphäre, in der alles Nachprüfbare drin ist, alles Wissenschaftliche, alles Denken, alles Rationale und eine private Sphäre, in der alle Gefühle, aller Glauben, all das, was man nicht so leicht nachprüfen kann, drinne wohnt. Und das merken wir noch heute in unserem Alltag, in unserem Leben, in unseren Schulen. Es gibt Dinge, über die müssen wir uns einig sein, weil sie wissenschaftlich nachprüfbar sind. Das sind die Dinge, die gelehrt werden. Das sind die Dinge, die gelebt werden im Geschäft, in der Schule. Und was jeder so glaubt und zu Hause im stillen Kämmerlein macht, das ist ja deine Sache. Solange du mich damit jetzt nicht komprimentierst, ist das alles in Ordnung und du kannst machen, was du willst. Der Verstand wird sehr hochgehoben. Das, was wir erklären können, das ist gut. Das, was wir nicht erklären können, das ist uns irgendwie suspekt. Und ich musste feststellen, dass wir da wirklich sehr geprägt sind. Als ich ins Ausland ging, schon alleine England, was Westeuropa ist, und ich dachte, da sind wir irgendwie alle ähnlich geprägt, musste ich feststellen, dass die gar nicht so stark in diesem kantianischen Denken oft drinne sind, wie wir es sind. Wir leben darin, deswegen stellen wir es gar nicht so fest. Und wir stellen auch gar nicht fest, wie hoch unser Verstand in unserer Gesellschaft gehoben wird. In unseren Schulen wird nicht bloßes Auswendiglernen gelehrt. Ich glaube, das ist jetzt meine eigene Theorie, das ist eins der Gründe, warum wir bei PISA so schlecht abschneiden, weil die PISA-Studie darauf beruht, dass es ein Schulsystem mit sturem Auswendiglernen ist. Und unsere Schüler werden hoffentlich wenigstens ansatzweise dazu gelehrt, selber über Dinge nachzudenken, zu analysieren. Unser Verstand ist wichtig. Ich bin ein logischer Mensch. Ich möchte alles durchdenken und ich möchte für jeden Fall gewappnet sein. Ich möchte jede Möglichkeit einmal durchdacht haben, bevor ich mich für etwas entscheide. Wir hatten am Donnerstag Ältestenkreis und meine lieben Brüder mussten das spüren. ich wirkte am Anfang sehr negativ, weil ich einfach alles irgendwie einmal betrachtet habe, habe gesagt, aber haben wir daran gedacht und daran und was ist damit? Und so, Mann, Miri, ja, chill mal. Und ich sage, nee, ich möchte da gerne einmal dran gedacht haben. Ich bestehe da nicht drauf, dass es dann auch alles so ausgeführt wird, aber mir ist es wichtig, mal dran gedacht zu haben. Und jetzt lesen wir, wir sollen uns nicht auf unseren Verstand verlassen. Das ist nicht so leicht. Weil es auch irgendwie im Widerspruch steht. Nämlich alleine in den Sprüchen drumherum. Ja? Im Kapitel 2 zum Beispiel, in den Versen 1 bis 6, steht Folgendes. Mein Sohn, achte auf meine Worte und behalte meine Gebete im Gedächtnis. Höre auf die Weisheit und versuche sie mit dem Herzen zu verstehen. Bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchst und nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. In Kapitel 4, also Sprüche 4, Vers 5 bis 7 steht, lerne weise zu sein und schule deinen Verstand. Vergiss meine Worte nicht und lass sie nicht außer Acht. Bemühe dich immer um Weisheit, dann wird sie dich beschützen. Liebe sie und sie wird dich bewahren. Weisheit zu erwerben ist das Wichtigste im Leben. Und alles, was du hast, setze dafür ein, Verstand zu erwerben. Jetzt lesen wir in der Mitte in Kapitel 3, dass wir uns nicht auf unseren Verstand verlassen sollen. Und davor und danach sagt uns der gleiche Autor, dass wir alles darum geben sollen, Verstand zu erlangen und zu schulen. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Was denn nun? Verstand oder nicht Verstand? Soll ich jetzt meinen Verstand aufgeben oder ihn schulen? Was ich spannend finde, und es ist in allen Übersetzungen gleich, die ich gelesen habe, das war jetzt aus dem Neuen Leben Übersetzung, in allen Übersetzungen ist eins gleich. Der Verstand geht immer einher mit der Weisheit. Das ist auch nicht überraschend, denn die Sprüche gehören zur Weisheitsliteratur. Darum geht es nun mal in dem Buch, um Weisheit. Aber irgendwie gehören die beiden zusammen. Wer von euch weiß, um was genau König Salomo Gott gebeten hat? Weisheit und Erkenntnis. Ein hörendes Herz. Ist das das Gleiche? Ich habe verschiedene Übersetzungen durchgeguckt. Und sie benutzen verschiedene Adjektive für das, was er sich gewünscht hat. Ein verständiges, ein gehorsames oder ein hörendes Herz habe ich gefunden. Alles Nuancen des gleichen Wortes sind doch irgendwie anders. Ein gehorsames Herz ist nochmal was anderes als ein hörendes Herz. Wir können das hören, was Gott uns sagt, aber ob wir es dann auch tun, ist eine ganz andere Geschichte. Aber wir müssen auf jeden Fall erstmal hinhören, um es auch tun zu können. Und ein verständiges Herz ist ja dann noch mal was anderes. Es muss ja auch noch kapieren, was Gott da gerade gesagt hat, um es auch tun zu können. Das mit der Weisheit kommt erst in Gottes Antwort, in Vers 12. 1. Könige 3, Vers 12 steht, darum will ich dir geben, worum du mich gebeten hast. Ich schenke dir Weisheit und Verstand, wie ich es keinem Menschen vor dir gegeben habe und wie kein Mensch nach dir besitzen wird. Ich gebe dir Weisheit und Verstand. Da ist er wieder, unser Verstand. Ich glaube, Gott hat uns unseren Verstand gegeben und das ist gut so. Er hat uns zu denkenden Wesen erschaffen. Aber, da kommt ein Aber. Ich hatte einen Dozent, der hat nie Aber gesagt. Das mochte er nicht, er hat nie aber gesagt. Und er mochte es auch nicht, wenn wir es tun. Und dennoch tue ich es jetzt. Aber es ist nicht alles, worauf wir uns verlassen sollen. Ich glaube, in dem Vers, in Sprüche 3, geht es nicht um den Widerspruch zwischen Herz und Verstand. Nicht zwischen Gott will meine Hingabe haben und nicht so viel mein logisches Denken. Nein, wir sollen nicht kleine naive Christen sein, die auf alles reinfallen. Aber ich soll auf ihn vertrauen, bevor ich auf mich vertraue. Es geht um ihn und um mich, nicht um mein Herz und meinen Verstand. Ich soll mit meinem ganzen Herzen auf Gott vertrauen. Das Spannende ist, im hebräischen Denken, und da ist es immer witzig, wenn wir als Europäer dann auf so einen eher hebräisch geprägten Text gucken, im hebräischen Denken wohnt die Erkenntnis im Herzen. Da ist es nicht der große Widerspruch wie bei uns zwischen Herz und Verstand, das ist das kantianische Denken in uns, zwischen öffentlicher und privater Sphäre, zwischen Herz und Verstand. Im Hebräischen wohnt der Verstand im Herzen. Und mit all dem, was ich habe, soll ich jetzt auf Gott vertrauen und mich nicht nur auf meinen Verstand gründen. Während ich jetzt auf dem Missionskutter war, habe ich mit einem guten Freund von mir gesprochen und irgendwie kam er auf ein ähnliches Thema und er hat erzählt, Gott hätte ihm ja seinen Verstand gegeben und deswegen würde er seine Entscheidung auch mit seinem Verstand treffen und wenn die Gott nicht gefallen, würde er ihm schon bremsen. Da dachte ich mir, ja, es ist eine Betrachtungsweise, ja, ob ich die so leben würde, weiß ich nicht. Und er hielt mir dann vor, meinen Verstand nicht zu gebrauchen. Ich gesagt, nee. Das ist nicht wahr. Ich versuche, Entscheidungen durch logisches Nachdenken und durch Nachvollziehen der verschiedenen Optionen zu treffen. Aber ich weiß, dass mein Nachdenken und mein Verstand und mein Verständnis nur bis zu einem bestimmten Punkt reicht. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Also eigentlich bin ich schon als Kind auf den Kopf gefallen, aber es hat glücklicherweise meinem Hirn nicht geschadet. Ich bin nicht die dunkelste Kerze auf dem Kuchen. Und trotzdem weiß ich, dass mein Verstand nicht ausreicht, um das zu erfassen, was Gott weiß, wer Gott ist. Er ist so viel größer und so viel weiser als alles, was ich je erreichen kann. Und ich weiß, dass ich ein Stück mit dem, was ich habe, laufen kann, aber wenn es um das Eingemachte geht, dann muss ich immer sagen, Herr, was hast du vor? Ich sehe nur ein kleines Stück, aber Gott sieht alles. Ich sehe vielleicht nur eine Wand und Gott sieht vielleicht den Würfel mit den Möglichkeiten. In dem Vers geht es jetzt nicht darum, dass wir unseren Verstand aufgeben, sondern darum, dass wir mit allem, was wir haben, Gott vertrauen. Und wissen, dass manchmal die Sachen, die Gott uns aufs Herz legt, unlogisch erscheinen. Ich habe Theologie studiert an einer liberalen Hochschule. Das heißt, sie haben sich auf die Wissenschaft verlassen. Wir haben nach der historisch-kritischen Methode studiert. Das heißt, wir nehmen die Bibel und versuchen sie wissenschaftlich zu erklären. Und dann kommen wir an unsere Grenzen. Und damit haben viele Theologen wirklich zu kämpfen. Weil du kommst an den Punkt, wo du die Bibel nicht mehr erklären kannst. Ich sage immer, wir nehmen eine Wundergeschichte, nehmen Gott aus dem Spiel und beschweren uns dann, dass das Wunder nicht funktioniert. Ja, ist ja auch ein Wunder. Ohne Gott geht die ganze Kiste nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von dem Neubekehrten, der seine Bibel liest. Der sitzt neben einem Theologen. Und der sitzt da und sagt, wow, super, geile Sache. Und der Theologe sagt, ja, was liest du denn gerade? Boah, ich lese gerade, wie die Israeliten vor den Ägyptern fliehen und durchs Meer laufen. Sagt der Theologe, ja, weißt du, das muss man differenziert sehen. Ja, das Meer an der Stelle war nur ungefähr knöcheltief. Ja, das war gar nicht so der große Trick, dass die da durchgelaufen sind. Okay, ja, sagt der Neubekehrte, liest weiter. Wenige Zeilen später sagt er wieder, wow, wie cool. Der Theologe, ja, was denn jetzt? Der hat dafür gesorgt, dass die Ägypter im knöcheltiefen Wasser ertrunken sind. Also ihr seht, ja, es hat alles ihre Grenzen. Und wir können so Geschichten wie die Sache mit dem geteilten Meer nicht so richtig erklären. Vielleicht waren da irgendwelche Fallwinde und vielleicht war da auch so eine Sandbank, die das leichter gemacht hat. Das hat vielleicht alles geholfen, aber letztendlich hat mein Gott ein Wunder getan. Und ich muss, in meinem Studium musste ich zu einem Punkt kommen, wo ich sage, ich kann es nicht erklären und dennoch glaube ich an das, was ich lese. Dennoch glaube ich, dass mein Gott größer ist und dass er es schon richtig machen wird. Und das wünschen wir Timo, dass er an den Punkt kommt, dass er aufwächst in einer Realität, in der er weiß, dass Gott ihn wunderbar geschaffen hat, mit einem brillanten Verstand, davon gehen wir jetzt mal aus, und dass trotzdem er einen Gott hat, der größer ist, der auf ihn aufpasst, der einen wunderbaren Plan hat, denn der Vers geht ja weiter und sagt, denke an ihn mit allem, was du tust, und er wird dir den richtigen Weg zeigen. wenn ich Gott in all meine Entscheidungen einbeziehe, wenn ich in allem, was ich tue, an Gott denke und ihn frage, Herr, was hast du vor? Dann wird er uns den richtigen Weg zeigen. Und ich hoffe und ich bete, dass Gott euch da die Weisheit gibt, euren Sohn so zu erziehen, dass er in dem aufwächst. Dass er weiß, er ist ein Gott. Wenn er ihn fragt, dann wird er ihm den richtigen Weg zeigen. Manchmal verirren wir uns ein bisschen, manchmal kommen wir vom Weg ab. Aber es ist wie im Navi. Solange das Ziel richtig eingegeben ist, wird Gott immer eine neue Route finden. Aber die Frage ist, fragen wir auch immer wieder Gott? Denn ja, es übersteigt unseren Verstand. Ja, es ist unlogisch manchmal, was Gott mit uns tut. Viele der Entscheidungen, die ich in meinem Leben treffen musste, wirkten für meine umstehenden Menschen sehr unlogisch. Die haben gesagt, Miri, du hast doch einen. Du kannst doch jetzt nicht so handeln. Ich habe gesagt, aber Gott ruft mich so. Auch wenn es nicht logisch erscheint, auch wenn mein Verstand sagt, tu es lieber nicht, muss ich doch sagen, aber ich vertraue darauf, dass es jemand gibt, der noch mehr weiß als ich, der noch weiter geht. Also zögert nicht, mit eurem Verstand durch euer Leben zu geben. Dafür habt ihr den. Aber ich hoffe für euch alle, dass wir mehr und mehr lernen, egal an welcher Stelle ihr gerade seid, ich hoffe, dass wir alle mehr lernen, Gott in allem einzubeziehen, was wir tun, und in allem ihn zu fragen, was er vorhat. Denn er wird uns den richtigen Weg zeigen. Wir können nicht versuchen, mit unserem Kopf durch die Wand zu rennen, nur weil wir jetzt den richtigen Weg da sehen. Wenn da eine Wand ist, ist da eine Wand. Ja? Gott wird da schon irgendwo eine Tür eingebaut haben und die wird er dir zeigen. Er wird es gut machen, weil er ein guter Vater ist. Weil er es gut mit dir meint und mit mir meint. Und er meint es richtig gut mit Timo. Ich finde es so spannend, am Anfang eines Lebens zu stehen und zu denken, boah, ich will entdecken, was Gott alles geplant hat für ihn. Ich liebe es, in Kinder- und Jugendarbeit unterwegs zu sein, weil ich junge Leute ein Stück begleite und sie vielleicht nach ein paar Jahren wiedersehe und denke, boah, ich hätte mir nie ausdenken können, was Gott aus diesem Leben macht. Ich fahre nächste Woche zu einer Hochzeit von einem meiner ersten Teenie-Mädels aus meinem allerersten Mädelshauskreis. Ich war 18, die waren 14. Und die heiratet so einen coolen Mann. Und aus diesen Mädels sind so tolle Frauen geworden, die mit einer Leidenschaft Jesus hinterherrennen. In dem Hauskreis hatte ich ein Mädel, wie gesagt, 14 Jahre alt, und die war echt verkopft. Die ist eine richtig Schlaue, die ist jetzt gerade letztes Jahr mit ihrem Physikum fertig geworden, im Medizinstudium, ist jetzt in der Formulatur in der großen. Die ist ein richtig schlaues Kind. Aber die hat mit mir diskutiert, bis uns allen die Ohren geschlackert haben. Die wollte das verstehen mit Gott. Die wollte mit ihrem Verstand möglichst viel von dem ergreifen, was Gott für sie hat. Und er ist ihr darin begegnet. Wir haben viel diskutiert. Ich hatte da einen würdigen Gegner. Und wir haben echt gerungen um die Wahrheiten. Und es gab einen Punkt, da hat sie gesagt, okay, ich verstehe das genug. Jetzt entscheide ich mich. Und sie ist wirklich mit allem, was sie hat, ihrem ganzen Herzen, hat sie gesagt, jetzt folge ich Jesus wirklich nach. Das ist so eine Knallerfrau, die ist so toll. Die ist nach Lübeck gegangen zum Studieren und da gibt es eine kleine MV-Gemeinde von unserem Verband. Es gibt auch große Gemeinden, wo die ganzen Studenten hingehen. Und sie wurde herausgefordert. Gehst du jetzt in die großen Gemeinden, wo Studentenangebot ist, wo es vielleicht ein bisschen hipper ist, ein bisschen cooler ist? Oder gehst du in eine ganz kleine Gemeinde, wo vielleicht 3, 4 Teenies rumrennen und es gibt eine Band? Ja, also ich glaube, die Arche ist sogar noch kleiner als wir. Ja. Sie haben keinen Pastor. Und sie hat gesagt, ich habe das Gefühl, Gott ruft mich da, Jugendarbeit zu starten. Und ich weiß, dass es ein echter Kampf ist und dass sie viele Momente hat, wo sie fast aufgegeben hat. Und vom Logischen her ist es total beknackt, in diese Gemeinde zu gehen für sie. Aber Gott hat einen größeren Plan und sie darf da seit Jahren ein Segen sein für die paar Teenies, die es da gibt. Logisch ist es nicht. Und sie ist jemand, der gerne logisch mag. Und trotzdem verlässt sie mit allem, was sie hat, sich auf Gott. Und das wünsche ich mir einfach für uns alle. Dass wir ihn preisen mit dem, was wir haben. Und dass wir aber auch anerkennen, dass er so viel mehr hat als wir. Und dass er es gut mit uns meint. Erwerbt Weisheit und Verstand. Aber bitte zusammen. Ja, Weisheit ist wichtig. Ich möchte noch für uns und für euch alle beten. Und dann entlasse ich euch. Vater, ich danke dir so sehr, dass du uns Verstand gegeben hast. Und ich danke dir, dass wir nicht ohne irgendwas mit unserem Verstand durch die Gegend rennen, sondern dass du uns auch deine Weisheit geben möchtest. Ich danke dir, dass du so viel höher bist als alles, was wir hier erfassen können. Und ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest und uns immer mehr von dem zeigen möchtest, was du für uns hast. Herr, wir bitten dich einfach, dass wir eine Ruhe haben, in dir einfach ja, Vertrauen zu schöpfen. Und wir bitten dich einfach für Simon und für Rebecca, dass sie die Weisheit haben, ihren Sohn in diesem Wissen aufzuziehen. Dass da ein großer Vater ist, der ihn liebt und der so viel mehr weiß für sein Leben, der ihm die richtigen Wege zeigen wird. Herr, wir danken dir so sehr für Timo, dass du einen tollen Weg für ihn bereitet hast. Wir bitten dich einfach so sehr, dass er wirklich zu einem Mann nach deinem Herzen wird. Mit Weisheit und Einsicht, mit Verständnis und mit Liebe. Und das bitten wir auch für uns, für jeden Einzelnen, der heute hier sitzt. Herr, hilf uns, dir mehr zu vertrauen und unser Herz ganz auf dich zu richten. Danke, dass deine Liebe größer ist und deine Weisheit so viel tiefer, als wir je ahnen. Amen.